BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
Als ich dann angefangen habe zu recherchieren, ist mir klar geworden, ohne das Eingreifen der Nazis hätte das nicht so eine Dimension angenommen. Der Führer war mit Sicherheit darüber auch informiert, sonst hätte er keinen Kranz sozusagen in London niederlegen lassen. Und das ist jetzt eine Schlussfolgerung von mir. Der Lehrer hat die Kontrolle über diese Gruppe verloren.
So muss es geklungen haben, am Abend des 17. April 1936 auf dem Schauinsland, unweit von Freiburg. Ein heftiger Sturm pfeift über den Berg, er treibt den Schnee schräg durch die Luft und macht ein Vorankommen beinahe unmöglich. Doch tatsächlich sind noch ein paar Menschen unterwegs am Schauinsland. Ein Lehrer führt eine Schulklasse über den Berg und verliert schließlich die Orientierung. Die Schulklasse verstreut sich am Berg, am Ende sind 5 Schüler erfroren und wenn nicht eine unglaubliche Rettungsaktion stattgefunden hätte, wären es noch viel mehr geworden. Diese als Engländerunglück bekannt gewordene Begebenheit beschäftigt und fasziniert Historiker bis heute, allen voran den Freiburger Bernd Heinmüller. Was aber ist gesichert? Und warum könnte aus dem Unglück eines Tages noch ein Hollywood-Film werden? Das erklärt Heinmüller in diesem Podcast. Mein Name ist Marius Buhl, ich bin Journalist der Badischen Zeitung und habe mich mit Bernd Heinmüller über das Engländerunglück unterhalten. Ja, Herr Heinmüller, wir wollen heute eine kleine Zeitreise unternehmen ins Jahr 1936. Damals sitzen in Hofsgrund am Schauinsland im Dobelhof ein paar Männer und Frauen zusammen. Das ist ein Kaufladen. Draußen ist es bereits dunkel, es ist früher Abend und es ist ein halber Meter Schnee gefallen über den Tag und plötzlich klopft es an der Tür. Was passiert dann?
Der Schweizer, das war der spätere Bürgermeister von Hofsgrund, der hat in einem Interview zu Recht gesagt, normalerweise klopft man einem Lebensmittelladen nicht an die Tür. Irgendwas muss also passiert sein. Und der Bauer Lorenz macht auf und draußen stehen 2 total erschöpfte junge Leute und können nur 2 deutsche Sätze sagen oder einen deutschen Satz: Mann krank am Berg. Dann gehen ein paar mehr raus, weil sie gar nicht wissen, um was es geht, und hören dann erste Schreie und Hilferufe sozusagen auf dieser Bergseite. Und dann ist den Leuten klar, irgendwas ist hier passiert, aber keiner weiß warum. Weil, warum laufen jetzt hier plötzlich mitten im Schneesturm Leute durch die Gegend? Das Zweite, was sie wundert, ist, wie die angezogen sind, wo die herkommen. Sie wissen im Prinzip gar nichts. Trotzdem gehen sie los und das ganze Dorf wird sozusagen in Aufruhr versetzt, um diese Leute zu retten, von denen sie nicht mal wissen, wie viele das es sind. Und dann beginnt diese Rettungsaktion, sag ich mal, die geht 4,5 Stunden, bis der Letzte dann sozusagen im Dobelhof ist. Und am Ende stellt sich auch raus, dass mehrere von den jungen Leuten, 6 oder 7, nicht nur erschöpft sind und nass, sondern auch so praktisch bewusstlos sind und sich nicht mehr bewegen können. Das ist der Beginn der Geschichte.
Die Rettungsaktion ist ja ziemlich spektakulär. Sie haben da intensiv dazu geforscht. Was wissen wir genau darüber, was damals passiert ist?
Das ist eine gute Frage. Ich sag's mal so. Ich konnte rekonstruieren, woher diese Gruppe kam, was der Lehrer alles falsch gemacht hat, dass sie überhaupt in so eine Situation gekommen sind. Aber was wir überhaupt nicht wissen, ist, wie ist sozusagen die letzte Meile verlaufen. Also Sie müssen sich vorstellen, die Gruppe kommt raus über die Kappler Wand, querfeldein. Das ist eine Geländeneigung von 70% und dabei brechen schon die ersten zusammen. Das weiß ich von den Überlebenden. Da oben laufen sie auf dem Höhenweg Richtung Rappenecker Hütte und verirren sich nochmal im Nebel, im Schneesturm. Und das ist jetzt das Einzige, was ich vermute. Die Hofsgründer haben die Gruppe total verstreut am Hang gefunden. Das heißt, die Gruppe war nicht zusammen. Und daraus schließe ich jetzt, dass dort oben, als die ersten die Kirchenglocken von Hofsgrund gehört haben, jeder versucht hat, seine Haut zu retten. Und deswegen kamen die ersten zwei sozusagen da unten im Dobelhof an. Die anderen lagen zum Teil am Hang im Schnee. Das Einzige, was der Lehrer gemacht hat, ist, dass er bei jedem eine Wache hingestellt hat, was das sollte. Er schließt sich mir überhaupt nicht, hat sich nie erschlossen, was das soll. Weil das Einfachste wäre ja gewesen, die Gruppe bleibt zusammen, immerhin 27 Leute, und versuchen sich nach Hofsgrund durchzuschlagen, wo sie jetzt wissen, da unten ist eine Kirche, da war ein bisschen Licht, und dann wären alle angekommen möglicherweise. Und so waren bereits, sag ich mal, drei definitiv tot und zwei schwebten zwischen Leben und Tod.
Es war bei dieser Witterung wahrscheinlich gar nicht so einfach, zu den Verunglückten durchzudringen, oder?
Wir müssen uns erst mal vorstellen, dass es damals keine Bergwacht gab und es gab auch keine Taschenlampen, sondern das war eigentlich im Prinzip eine Bauerngemeinde, die da in Hofsgrund gelebt hat. Und die haben halt ihre Schlitten genommen, Hornschlitten, haben die den Berg raufgeschleift und haben dann versucht, die Einzelnen mit dem Hornschlitten sozusagen runterzutun. War aber sehr schwierig, weil, wie gesagt, es war ein heftiger Schneesturm, es lag schon sehr viel Schnee und es war ja komplett dunkel. Man hat ja im Prinzip nichts mehr gesehen. Aber von den Berichten, die ich dann hinterher bekam, war schon klar, die Gruppe war nicht zusammen, sondern war über den Hang verstreut. Und das ist jetzt eine Schlussfolgerung von mir. Der Lehrer hat die Kontrolle über diese Gruppe verloren.
Zur Rolle des Lehrers kommen wir nachher nochmal ausführlicher. Mich würde jetzt erstmal noch interessieren, wie ist es dann in Hofsgrund weitergegangen? Also die fünf, die sozusagen gestorben sind die direkt am Berg schon gestorben? Ich glaube, drei haben Sie gesagt.
Ja, drei, ja.
Und der Rest kam dann erstmal auf Schlitten mit Ski nach unten ins Dorf.
In Dobelhof, ja. Und glücklicherweise, sag ich mal, kam dazu, dass ein Arzt, der machte im Haldenhotel da oben, machte der Urlaub. Und das Telefon funktionierte noch, bevor es zusammenbrach. Und dann hat man den Arzt gebeten, dass er runterkommt zu den Dobelhof. Nach dem Bericht des Arztes hat er alleine 1,5 Stunden gebraucht, um durch den Schnee, ja, vom Haldenhotel bis zum Dobelhof zu kommen, weil die Sanitäter, die aus Freiburg alarmiert worden sind, die kamen im Prinzip nur bis zum Bergwildpark Steinwasen. Dann war fertig, dann mussten die umsteigen auf Schlitten mit Pferd, weil sie sonst nicht nach Hofsgrund hochgekommen wären. Und von daher zog sich diese Rettungsaktion dann nochmal weiterhin bis nach Mitternacht. Und erst am frühen Morgen konnte die Sanitäter dann die zwei runterbringen und von dort in die Klinik fahren. Und kurz vor dem Eintreffen in der Klinik ist einer von den Jugendlichen gestorben. Der andere konnte gerettet werden. Also waren es insgesamt 6, nicht 5. So, und ganz klar war, dass die Hofsgründer die einzigen waren, das muss man jetzt dazu sagen, die diese Gruppe gerettet hat. Niemand sonst war dort vor Ort, außer diesem Dorf. Da hat fast jeder sich in irgendeiner Form daran beteiligt. Und das hat man dann anschließend vergessen.
Bevor wir dazu kommen, was für eine bis in die Gegenwart reichende, auch politische Dimension das Ganze angenommen hat, Lassen Sie uns doch nochmal an den Anfang dieser Wanderung springen. Warum sind der Lehrer und die Schüler überhaupt nach Freiburg gekommen?
Nun, der Lehrer war selber früher an dieser Strand School in London. Das war eine Schule für Mittelklasse-Schüler, die in die öffentliche Verwaltung wollten. Und ein Teil von ihrem Lehrplan bestand darin, wir machen auch Auslandsreisen. Und auf dem Elternabend, den der Lehrer gemacht hat, hat der Lehrer gesagt, das ist eine Frühlingswanderung. Die Eltern sollen sich vorstellen, der Schwarzwald ist so wie Box Hill, das ist im Süden von England leider nur nicht 1248 Meter hoch, sondern 300 Meter hoch. So. Das war der Beginn der Geschichte. Und er hat auch gesagt, er traut sich zu, dass er mit 27 Schülern im Alter zwischen 12 und 16 Jahren auch alleine geht. Schwerer Fehler. So, und dann hat man diese Reise praktisch begonnen in London an der Victoria Station mit der Fähre rüber und dann mit dem Zug nach Freiburg kam am Donnerstagmorgen vor dem Unglück. Das Unglück war am Freitag, kam die Gruppe in Freiburg an. Wohnte in der Jugendherberge, die ist da, wo heute das Psychologische Institut neben dem KG2 ist.
Also mitten in der Stadt?
Mitten in der Stadt, genau.
Der Lehrer war 29 Jahre alt,
ja.
Also sehr jung.
Ja.
Was war der konkrete Plan?
Der konkrete Plan war, von Freiburg zunächst einmal am ersten Tag, am Freitag, auf den Radschott zum Wandern. Das ist in Todtnauberg, wenn man sich's genau anguckt, sind 1000 Höhenmeter Differenz. Zweitens, es sind 21 Kilometer für eine Gruppe, die keine Ahnung vom Schauinsland hatte, die keine Ahnung von Bergwandern hatte. Es ist eine sehr anspruchsvolle Tour.
Und manche erst 12 Jahre alt?
Und manche erst 12 Jahre alt sind, so. Und dann wollte man vom Radschott aus am nächsten Tag praktisch an den Titisee wandern, auf den Feldberg wandern und dann wieder mit der Eisenbahn ab zurück von Hinterzarten aus.
Die Wanderung ging wahrscheinlich morgens früh los?
Morgens um 9. Um 9 starteten die. Man muss natürlich noch dazu sagen, normalerweise, ich bin ja selber Lehrer gewesen, wenn man so eine Klassenfahrt macht oder egal mal wie mit anvertrauten Schülern, dann muss man ein paar Sachen beachten. Also ich brauche zum Beispiel als erstes mal eine gute Karte. Ich habe die Karte gefunden in den Archiven, die der Lehrer dabei hatte. Das war eine Karte im Maßstab von 1 zu 100.000. Mit der kann man im Schwarzwald nicht wandern, sondern man braucht eine mit 1 zu 25.000. Das war einer der Gründe, weshalb der sich mehrmals verlaufen hat. Dann muss man schauen, in welchem Zustand sind die Schüler, was haben sie für eine Ausrüstung. Ausrüstung war für eine Frühlingswanderung. Kurze Hosen, T-Shirts, Sandalen, Schlappen, fertig. Keine Regenkleider oder vielleicht nur ein paar, aber jedenfalls nicht ausreichend. Und, das kommt jetzt noch dazu natürlich, der Lehrer muss sich erkundigen, wie ist das Wetter. Der Einheimische kennt den Schauinsland. Der Schauinsland ist wie so eine Nase in die Rheinebene. Und der Unterschied von 1000 Höhenmeter merkt man. Bis heute noch keine Frage. Der Lehrer kannte das aber nicht. Und von daher, das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, er hat nämlich behauptet, es sei in Freiburg schönes Wetter gewesen, als er gestartet ist um 9 Uhr. Tatsache ist aber, es lag bereits Schneegriesel auf den Dächern. Als er nach St. Valentin kam, lagen in St. Valentin schon 30 Zentimeter Schnee.
Woher weiß man das?
Weil von den Aussagen der Leute, die er unterwegs getroffen hat, beziehungsweise nicht getroffen, sondern wo er immer nach dem Weg gefragt hat, weil er mit der Karte nichts anfangen konnte. Und Die haben das dann zu Protokoll gegeben, später allerdings, als er schon wieder weg war. Und daraus wissen wir, dass der mindestens unterwegs mindestens 4 Leute getroffen hat, die ihm alle gesagt haben, lass die Finger davon, drehe um, geh nach Hause, du kommst nicht auf den Schau ins Land. Auf der Grundlage, wenn es hier unten schon in St. Valentin liegt, 400 Meter, 30 Zentimeter, kannst du dir vorstellen, da liegt ein bisschen mehr noch. So. Aber das war ihm egal. Er hat zum Beispiel auch gesagt, laut Aussagen von der Frau Tränkle, der Wirtin vom St. Valentin, die hat gesagt, da oben sind die ganzen Schilder zugeschneit, oh, wischen wir weg, kein Problem. Sind wir gewohnt so. So Wetter sind wir gewohnt. Und damit lief er, sag ich mal, hat er die Schüler eigentlich fast, kann man sagen, nicht vorsätzlich, aber doch sehr fahrlässig in den Tod geführt.
Es gibt ja verschiedene Perspektiven wahrscheinlich darüber, wie diese Wanderung genau verlaufen ist. Bleib mal erstmal bei der Version vom Lehrer. Was erzählt er, wie die Wanderung weitergelaufen ist?
Der Lehrer hat anschließend, er musste sich ja erklären, warum sind 5 der Schüler tot, hatte er sich nachts wahrscheinlich in Hofsgrund eine einfache Erklärung sich selber geliefert. Er hat gesagt, als wir sozusagen aus dem Tablertal kamen, oben am Kamm des Schauinslandes, hätte es plötzlich einen Blitzart gegeben. Und durch diesen Blitzart kam der Schnee, kam der Nebel und dann wurde es auch noch dunkel und nur dadurch sind wir vollständig in Bergnot geraten. Das ist natürlich alles nur eine dumme Ausrede für die vielen Fehler, die der Mann schon weit vorher gemacht hat. Und man muss immer dazu sagen, er war der Einzige, der Deutsch konnte. Das heißt, die Schüler haben überhaupt nicht verstanden, was redet der Lehrer mit den Augenzeugen. Wenn die Deutsch gekonnt hätten, hätten sie vielleicht auch verstanden, dass die sagen, er soll wieder umdrehen. Aber so konnte der Lehrer sagen, nichts Besonderes, wir laufen weiter. Bis zum bitteren Ende. Das ist der Kern der Geschichte, sag ich mal, dass der Lehrer versucht hat, dann mit diesem erfundenen Blitzart die Aufmerksamkeit von sich abzulenken. Und damit ist er durchgekommen.
Sie haben gesagt, es gab mehrere Menschen unterwegs, die ihn gewarnt haben. Gehen wir mal alle auf alle einzeln ein. Die erste war die Wirtin St. Valentin.
Genau, das war die Wirtin Frau Tränkle. Da kam er schon, der hatte, um 9 Uhr ist er losgelaufen an der Jugendherberge. So um 10:30, 11 Uhr kam er bei St. Valentin an. So lange kann man eigentlich nicht laufen, wenn man sich nicht verlaufen hat schon. Und die Frau Tränkle wusste nicht, dass der eine Schulklasse dabei hatte, weil die hatte er unter die Tannen gestellt bei St. Valentin, ging dann rein in den Gastraum und hat gefragt, wo es zum Schauinsland geht. Und dann entwickelte sich das Gespräch. Dann trafen sie ungefähr auf der Höhe von Kohlerhau, trafen sie 2 Waldarbeiter. Die haben aufgehört zu arbeiten, weil es zu viel Schnee war. Und haben gesagt, er soll ins Kaplertal runter. Da ist es sicherer für ihn. Und dort, praktisch in der Bergwerksiedlung von der damaligen Zeche Schauinsland, traf er den Postbeamten Otto Steiert. Und der kam von weiter oben von der Bergwerksiedlung und hat gesagt, ihr kommt hier nicht weiter. Und der hat sogar angeboten, und das hat er auch unter Eid ausgesagt, dass sie da in der Bergwerksiedlung, in der Zechensiedlung, unterstellen konnten oder auch über Nacht bleiben konnten, was zu essen bekommen, zu trinken bekommen. Wäre also gar nichts passiert. Am nächsten Morgen würde er sie durchs Kaplertal wieder nach Freiburg bringen. Hat der Lehrer, und da war es immerhin schon 3:30 Nachmittag, abgelehnt. Und das war dann der letzte Kontakt, bevor die 2 in Hofsgrund an den Dobelhof die Tür klopften. Tatsache ist, dass er von diesem Punkt aus im Kappler Tal dann querfeldein die Kapplerwand hoch ist. Und da sind die ersten zusammengebrochen. Die waren ja immerhin schon, ich sag jetzt mal, von 9 Uhr bis um 6 Uhr abends, also ordentlich unterwegs, ja, und hatten 2 Butterbrote dabei und eine Orange und nichts zu trinken.
Wer dort mal war, weiß auch, es ist sehr, sehr steil, die Kapplerwand.
Sehr, sehr steil, ja. Sehr, sehr steil.
Und trotzdem, Sie sagen, das ist sozusagen die eine Stunde, 2-3 Stunden, über die man heute nicht mehr ganz genau Bescheid weiß, was dann eigentlich passiert ist.
Also was wir wissen ist, als er auf den Kammweg kam, hätte er eine richtige Karte gehabt, hätte er gewusst, dass wenn er nach rechts abgeht, kommt er an der Bergstation Schauinsland raus.
Die gab es damals schon.
Die gab es natürlich, die Bergbahn gab es schon, raus. Und damit wäre er in Sicherheit gewesen. Weil er das aber nicht wusste, dachte er, da oben irgendwo ist Hofsgrund. Dass Hofsgrund auf der anderen Seite unten drunter liegt, hat er aus der Karte nicht entnehmen können, 1 zu 100.000. Und deswegen ließ er sich nach links mit dem Wind oder mit dem Schneesturm wegtreiben Richtung Rappeneckerhütte und da hinten wäre überhaupt nichts mehr gekommen. Das heißt, wenn die 2 Schüler nicht die Kirchenglocken von Hofsgrund gehört hätten, wäre die ganze Gruppe da oben nachts erfroren und am nächsten Morgen wären sie tot irgendwo am Rappeneck gelegen.
Eine ganz wichtige Person, auch glaube ich bei ihren Recherchen, der eine wichtige Quelle geliefert hat, ist der Vater von Jack Eaton, einem der Jungs, die dort gestorben sind.
Genau.
Heißt, glaube ich, auch Mr. Jack Eaton.
Ja.
Was wissen wir über ihn? Wer war Mr. Eaton und was hat er dann dazu beigetragen, das aufzuklären?
Ja, Mr. Eaton war der Vater von einem, dem Box-Champion dieser Schule. Und als die Nachricht eintraf in London, hat er sofort gesagt, er muss nach Freiburg. Er war in einer Freimaurerloge. Man hat ihm dort ein kleines Propellerflugzeug zur Verfügung gestellt. Und er war praktisch am Samstagabend, also das Unglück war am Freitag, am Samstagabend war er schon in Freiburg. Und hat mit den Schülern geredet, hat mit dem Lehrer geredet und mit dem Herbergsvater, der ihm schon gesagt hatte, ich hatte dem gesagt, er soll auf der Straße bleiben, weil die Karte ist nicht gut. Und er lief dann am Sonntag die ganze Strecke, die Schüler gegangen sind mit dem Lehrer, ab. Und als er in Hofsgrund ankam, hat er gesagt, der Lehrer lügt. Und hatte vollständig recht, weil er hat dort auch noch ein Tagebuch gefunden, von Francis Bourdillon, einem von den Schülern, was man hat liegen lassen. Unterwegs fand er auch immer wieder ein paar Sachen, die halt weggeworfen worden sind. Und von diesem Moment an hat Jack Eaton, der Vater, gesagt, der Lehrer lügt und ich möchte, dass er vor Gericht gestellt wird, weil er hat meinen Sohn umgebracht. Und das ist auch die Wahrheit. Tatsache ist, dass der Lehrer fahrlässig gehandelt hat in alle Richtungen und der Eaton den Rest seines Lebens eigentlich versucht hat, die Wahrheit rauszubekommen. Das Ende ist leider nicht so schön, weil am Ende landet er in der Psychiatrie, weil er sozusagen die öffentliche Ordnung gestört hat. Am Todestag seines Sohnes jeweils hat er einen Kranz vor die Tür des Lehrers in London gelegt. Er stand vor der Schule und hat gesagt, der Lehrer ist ein Mörder. Warum geht er auf eine Schule, wo ein Mörder unterrichtet? Dann wurde er von der Polizei festgenommen, verurteilt und so weiter und so fort. Seine Ehe zerbrach und am Ende, wie gesagt, kam er nicht durch.
Sie haben ja gesagt, die Version des Lehrers ist, da gab es einen Blizzard, ein sozusagen einmaliges Naturereignis, gegen genau. Das er nichts tun konnte. Was für genaue Informationen haben wir über das Wetter damals?
Das Wetter, dass ein Schneesturm sozusagen kommt, war angekündigt. Es ist auf den Wettervorhersagen, sowohl in der Jugendherberge als auch allgemein, war völlig klar, dass es einen abrupten Wetterwechsel gibt von Frühlingstemperaturen, die es vorher gegeben hatte in Freiburg, auf sozusagen einen Wetterwechsel Richtung Schneesturm. Und genau das ist eingetreten. Also er hätte, wenn er den Wetterbericht angeguckt hätte, an diesem Tag sich sagen müssen, ich kann nicht auf 1248 Meter hoch. So, das ist der Kern. Und der hätte eigentlich bei einer Untersuchung in London auf den Tisch liegen müssen. Nur, es wurde nur ein Schüler befragt, es wurde nur der Lehrer befragt, heute undenkbar. Und der Lehrer hat natürlich seine Version wiederholt von diesem Blizzard. Und dann hat er gesagt, als wir in dem Blizzard waren, habe ich mir überlegt, soll ich jetzt zurücklaufen nach Freiburg oder soll ich Hofsgrund suchen? Und weil er meinte, Hofsgrund ist näher, ist er dann nach Hofsgrund gegangen, wenn man so will. Ja. Und mit diesem Spruch hat man ihn aus der Untersuchung gehen lassen, weil er wurde ja in England als Held gefeiert. Weil er hatte nicht 5 verloren, sondern er hatte immerhin 21 gerettet, angeblich. Was nicht stimmt, aber so lautete die Version. Und kein englisches Blatt hat jemals versucht, also selber jemanden zu schicken nach Freiburg, dann hätte man das schnell sehen können, dass es nicht stimmt. Aber man hat diese Version geglaubt und als er zurückkam, wurde er als Held verehrt.
Ich komme ja selbst aus dem Dorf Hofsgrund. Ja. Mein Opa war damals dabei bei der Rettungsaktion. Mhm. Und ich kenne diese Geschichte daher schon ewig aus der Hofsgrunder Warte. Aber was man dort auch gemerkt hat, ist, dass sich dieser Mythos dieses einmaligen Wetterunglücks, der hat sich eigentlich lange gehalten. Also der wurde auch mir noch so als Kind erzählt. Mhm. Und diese Vorhersehbarkeit, die Sie jetzt auch schildern, die wurde gar nicht so erzählt. Mhm. Was da wahrscheinlich auch viel dazu beigetragen hat, ist die Propaganda, die aus diesem Unglück dann gestrickt wurde. Wir haben nämlich noch eine zweite Dimension dieses Unglücks, nämlich die damaligen, die Nazis, die NSDAP, die kommt jetzt ins Spiel. Mhm. Was haben die, wie haben die von diesem Unglück erfahren und was genau haben sie daraus gemacht?
Ja, das war mir von am Anfang, ehrlich gesagt, bei meiner Recherche auch nicht klar. Ich meine, ich habe mich schon immer gewundert, das Denkmal sieht so komisch nordisch und arisch aus, das Engländerdenkmal, aber es stand auch auf den Schildern an dem Denkmal davon gar nichts. Da war übrigens noch diese Blizzard-Version, genauso da, wie Sie sie auch kennen. Und als ich dann angefangen habe zu recherchieren, ist mir klar geworden, ohne das Eingreifen der Nazis hätte das nicht so eine Dimension angenommen. Jetzt muss man Folgendes dazu sagen. Das habe ich auch erst hinterher rausbekommen. Es gab den deutschen Botschafter in London, das war der Herr von Hösch. Der war eine Woche vorher sehr überraschend gestorben in London. Und die Nazis wollten ihn überführen nach Deutschland als deutscher Botschafter und haben dafür beantragt, dass sie eine Parade auf der Mall, das ist die Prachtstraße der Queen, machen können. Und die Engländer haben das erlaubt, sodass also der Herr Hösch sein Sarg mit dem Hakenkreuz und Soldaten, Bärenfellmützen über diese Mall nach Dover geleitet worden ist, dort auf ein englisches Kriegsschiff geladen worden ist und in Wilhelmshaven ankam als erstes Schiff nach dem Ersten Weltkrieg, also Kriegsschiff, das einen deutschen Hafen anlaufte. Am Samstag nach dem Engländerunglück war die Beerdigung in Dresden. Und da war der englische Botschafter, da war Baldur von Schirach und noch einige andere Größen der Nazis. Und dann bekamen die Nachricht, 5 Engländer sind am Schauinsland gestorben. Und ich sage jetzt mal so, als Dankeschön hat dann Schirach angeordnet, dass eine Ehrenwache der Hitlerjugend an den Särgen der 5 Gestorbenen am Freiburger Hauptfriedhof aufgestellt wird, und zwar 24 Stunden mit allem, was dazugehört. Im Hintergrund die Nazi-Fahne, daneben der Union-Check. Dieses Bild ging um die Welt. Deutsche Ehren, britische Kameraden, die gestorben sind. Kein Wort davon war wahr. Weder haben die Nazis die Kinder gerettet, ja, noch waren das Bergkameraden. Die waren einen Tag in Freiburg gewesen, ja, und hatten sonst noch irgendwas zu tun. Der Zweck der Übung war aber klar. 36 Olympische Spiele in Berlin. Man wollte der Welt zeigen, wir sind gar nicht so bösartig, wie ihr alle glaubt. Deswegen haben wir unsere Bergkameraden am Schauinsland gerettet. Kein Wort davon ist wahr. Und man hat dann außen herum, Sie müssen sich das vorstellen, am Montag fuhr die Gruppe zurück und halb Freiburg stand Spalier vom Hauptfriedhof bis zum Bahnhof, um die toten Bergkameraden zu verabschieden. Viele mit Sicherheit, weil sie entsetzt waren, so junge Leute, die da am Berg sterben. Und es gab ja nur die Version des Lehrers, die Nazis natürlich übernommen haben. Keiner hat recherchiert. Der Lehrer wurde von einem Staatsanwalt befragt am Montagmorgen und hat die Geschichte mit dem Blitzert. Und als dann der Oberstaatsanwalt 3 Wochen später die Berichte der Augenzeugen bekam, hat er auch sofort ein Verfahren gegen den Lehrer eingeleitet. Nur der war schon weg. Das war das Pech der Geschichte. Und ich sage mal, wahrscheinlich wollte auch keiner, dass der Lehrer irgendwo in Freiburg vor Gericht gestellt wird, weil die Freundschaft zu den Engländern zu diesem Zeitpunkt war sozusagen das Teil der sogenannten Appeasement-Politik. Wir müssen uns mit den Engländern gutstellen. Und das haben sie gemacht.
Die Heimfahrt der Schüler im Zug war, glaube ich, relativ spektakulär.
Ja, natürlich. Die war spektakulär, weil es war ein Sonderzug, der zur Verfügung gestellt worden ist. Und an jedem Bahnhof bis Aachen hat die Hitlerjugend und die SA und andere Einheiten die toten Bergkameraden gegrüßt, wenn der Zug vorbeigefahren ist. Also wirklich eine Riesenaktion, um das Ganze der Welt deutlich zu machen, wir sind eigentlich sehr friedfertig, wir möchten mit allen in Frieden leben und ansonsten haben wir nichts vor. Ich sag's mal so, inzwischen ist mir auch klar, warum die Nazis da eingestiegen sind. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Warum nehmen die ausgerechnet so 5 unschuldige englische Schüler, die überhaupt nichts damit zu tun hatten, sozusagen so in den Blickpunkt. Inzwischen ist es mir klar, weil ich weiß jetzt, dass diese angebliche Rettungsaktion am Schauinsland war das Eintrittsticket für Schüleraustausche mit England. Und zwar mit den vornehmsten englischen Privatschulen, die man sich vorstellen kann. 37, 38 fanden plötzlich großartige Austauschmaßnahmen statt zwischen der Hitlerjugend und Schülern aus Eton, Harrow, wie sie alle heißen, die Privatschulen, sehr groß aufgezogen. Und der britische Geheimdienst hat, inzwischen sind die Dokumente auch veröffentlicht, den Eindruck gehabt, die kommen jetzt nicht wegen dem Austausch mit englischen Schülern, sondern die hatten sehr merkwürdige Vorstellungen, was sie in England anschauen wollten. Also sie wollten gerne Hafenanlagen anschauen, sie wollten Brücken anschauen, Wasserwerke, Elektrizitätswerke, also nicht Tower of London und so Sachen. Und haben dann irgendwann sozusagen auch diese Maßnahmen überwacht. Das Beste war dann, wo es dann offensichtlich wurde, bei Radtouren, die natürlich jetzt nicht in die schöne Landschaft Englands ging, sondern dahin, wo man eine Invasion vorbereiten konnte. Oder Segelflugaustausch, also Austausch mit Segelflugzeugen, mit solchen Sachen. Und das war dann nur so lange noch möglich, bis dann mit dem Münchner Abkommen klar war, es kommt, läuft auf den Krieg raus. Und dann wurden auch die ganzen Organisierer der Nazis aus England rausgeworfen, wegen Spionage.
Was haben Sie rausgefunden, auf welcher politischen Ebene das damals im Dritten Reich, also das Unglück verhandelt wurde?
Also auf alle Fälle der Chef der Organisation, das war ja ein gewiefter Taktiker, war der Baldur von Schirach, das war der Chef der Hitlerjugend, auf alle Fälle. Der Führer war mit Sicherheit darüber auch informiert, sonst hätte er keinen Kranz sozusagen in London niederlegen lassen, auf Victoria Station. Es war schon relativ hoch gehangen und es war auch in England hoch gehangen. Das weiß ich von daher, weil ich ein Dokument gefunden habe von dem englischen Außenminister Anthony Eden, auf dem sozusagen geschrieben steht, wir haben kein Interesse an einer Untersuchung der Angelegenheit. Lass sie beiseite. Und jetzt muss ich aber noch dazu sagen, der Eden, der plötzlich feststellte, er läuft hier gegen eine Wand, der hat ja am Anfang auch nicht gewusst, warum. Und der hatte dann sozusagen in seiner Verfolgung von dem Lehrer rausgefunden, jetzt wird es wirklich interessant, rausgefunden, dass der Lehrer vorhatte, also nach dem April-Desaster im Winter wieder Ski zu fahren in Tirol mit einer Schulklasse. Und hat das der deutschen Staatsanwaltschaft gemeldet und hat gesagt, wenn der in Aachen über die Grenze kommt Richtung Tirol, bin ich auch da, dann könnt ihr ihn verhaften. Und dann ging ein Briefwechsel zwischen dem britischen Außenministerium und dem deutschen Justizministerium hin und her. Was machen wir jetzt? Wie verhindern wir, dass der Lehrer von euch verhaftet wird, was ihr gar nicht wollt, und von uns, dass er auch nicht nach Deutschland reisen soll? Und dann hat man dem Lehrer schlicht und ergreifend verboten, ins Ausland zu reisen. Und der Lehrer, da gibt es einen Brief an seine Freundin, der hat das überhaupt nicht verstanden. Die haben mich doch freigesprochen, ich habe gar nichts gemacht. Warum darf ich jetzt nicht mit Schülern ins Ausland gehen? Und das sieht man dran, das war denen schon klar, in England auch, dass es sozusagen eine Abstimmung war ohne wirklich korrekte Abwicklung der Geschichte. Aber das ist der letzte Punkt, den ich noch nicht rausbekommen habe. Wer jetzt seine Hand über den Mann gehalten hat letztlich, dass er frei davon kam und warum man das ausgerechnet mit ihm gemacht hat, wissen wir noch nicht.
Interessant ist dann auch die Geschichte des Denkmals in Hofsgrund. Sie haben es schon gesagt, das sieht erstmal spektakulär aus, um es mal vorsichtig auszudrücken. Man erkennt durchaus auch so die Insignien der Zeit. Was wissen wir über den Denkmalbau?
Das hat jetzt wieder was zu tun mit Herrn Eden. Weil als der Eden merkte, er kommt nicht durch, es gibt keine Untersuchung mehr, hat er gesagt, dann setze ich meinem Sohn genau an dem Ort, wo er gestorben ist, ein Denkmal. Er war ja selber dort gewesen. Und auf dieses Denkmal wollte er draufschreiben lassen, der Teacher failed in the hour of his trial, also in der Stunde der Bewährung hat der Lehrer versagt. Das ist die Wahrheit. Und als dann rauskam, das war schon drauf, haben die deutschen Nazi-Behörden gesagt, du darfst den Stein nur aufstellen, wenn die Inschrift wegkommt. Wenn du an das Eden-Denkmal, was ungefähr 800 Meter Richtung Bergwildpark Steinwasen, ein bisschen unterhalb, mitten im Feld steht, da kannst du das noch sehen, dass diese Inschrift ausgehackt worden ist, weil er sonst hätte nicht aufstellen können. Und dann hat man sich entschlossen, wenn der Eden schon so einen Stein aufstellt, dann können wir auch ein Denkmal dahin machen. Und Dieses Denkmal ist von den Nazis geplant, gebaut worden, steht am völlig falschen Platz, weil dort hat sich nichts ereignet, aber man hat einen schönen Blick auf den Feldberg und auf der, in den Inschriften stehen lauter Lügen, weil da steht zum Beispiel, das seien Boy Scouts gewesen. Es waren aber keine Boy Scouts. Die Boy Scouts sind wichtig für die Austausche, die dann anschließend erfolgten. Deswegen hat man das da drauf geschrieben. Und die dritte Tafel von den Eltern, die in der Kirche von Hofsgrund ist, ist die einzige, die sich bei den Hofsgründern bedankt. Ausdrücklich. Auch von dem Blitzart ausgeht, weil man es nicht anders wusste, aber sich bedankt. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie haben an einem Hang über ein Geschehen von einem Tag drei verschiedene Versionen mit dem entsprechenden Denkmal. Das ist eine Tatsache. Ist total ungewöhnlich. Den Idenstein, in meinen Augen ist das das wahre Engländerdenkmal, das Nazi-Denkmal, was völlig verquer ist, aber natürlich viel bekannter als der Idenstein, und die Plakette in Hofsgrund. Das ist der Zusammenhang, fokussiert sich. Aber Tatsache ist, die anderen Eltern, also außer dem Iden, die anderen vier Elternpaare, die haben der Version des Lehrers geglaubt und haben den Iden auch verurteilt, dass er den Lehrer immer angemacht hat. Also im Nachhinein gesehen, ich habe jetzt Kontakt zu den Nachkommen von Iden. Die sind gottfroh gewesen, als mein Buch erschienen ist, das endlich mal die Wahrheit gesagt hat, die ihr Vater schon vor 60 Jahren gesagt hat, bevor er sozusagen ausgesetzt worden ist. Und auch die anderen Familien, die ich inzwischen kenne, sind sehr froh, dass sie die Wahrheit in Anführungszeichen erfahren haben, weil keiner, und das ist auch erstaunlich, wo ich nicht weiß, wo es herkommt, keiner von den Überlebenden hat jemals zu seinen Angehörigen irgendeinen Satz über dieses Unglück gesagt. Aber alle haben stapelweise Zeitungsausschnitte aufgehoben ihr Leben lang und dann den Angehörigen übergeben als Erinnerung, dass das wirklich passiert ist. Es ist zu vermuten, dass man die so unter Druck gesetzt hat, die Schüler, sie sollen die Schnauze halten. Und die haben das dann ehrenwörtlich so genommen. Weil jeder von den Angehörigen der Überlebenden, mit denen ich gesprochen habe, die haben zum Teil wirklich lebenslange sozusagen ja, Brandmale davon getragen. Zum Beispiel vor ungefähr einem Jahr kam eine Familie aus Australien, Perth in Australien, das ist gerade der nächste Weg nach Freiburg, wollten sich die Szenerie mal angucken. Und die Frau hat zu mir gesagt, ihr Vater hätte sein Leben lang Frostbeulen gehabt von diesem Ereignis. Aber immer wenn sie gefragt hat, was ist denn da passiert, hat er gesagt, nein, du kriegst die Zeitungsausschnitte, dann kannst du es nachher selber nachlesen. Zum Punkt.
Sie haben vorhin im Vorgespräch erzählt, dass diese Geschichte mitnichten abgeschlossen ist für Sie. Erzählen Sie doch vielleicht nochmal, wie sind Sie überhaupt auf diese Geschichte gekommen und was hat die im Lauf der Jahre auch mit Ihnen gemacht?
Ich hatte für den Südwestfunk mit einem Freund von mir einen Film gedreht über die Hitlerjugend, so ein Großgeländespiel 1938 in Freiburg, also ein Jahr vor dem Krieg. Und dabei haben wir versucht, Leute zu interviewen von der Hitlerjugend, die da mitgemacht haben bei diesem Großgeländespiel. Es war sehr schwierig, damals Leute, die noch lebten, zu finden, die da irgendeine Aussage dazu machen. Wir haben dann 6 gefunden und die haben mir bei den Drehpausen immer erzählt, dass sie auch am Schauinsland waren. Und dann haben gesagt, was habt ihr am Schauinsland gemacht? Ja, wir haben das Denkmal gebaut da oben im Sommer 1938. Und dann dachte ich mir, jetzt gehst du da mal hoch und guckst das Ding an. Und ich wusste es auch nicht, dass das so ein Hitler-Ding war. Und als ich dann das Plakat ließ mit dem Blitzer, habe ich gesagt, irgendjemand lügt hier. Und zwar ganz gewaltig. Und es offenbar interessiert es aber keinen. Und dann habe ich, wie gesagt, vor 23 Jahren angefangen, das sehr, sehr mühsam, diese Wahrheit herauszufinden. Und der Höhepunkt war dann, als ich die originaldeutschen Unterlagen im Staatsarchiv gefunden habe, die man meiner Ansicht nach falsch abgelegt hatte. Deswegen hat jeder zu mir am Anfang gesagt, gibt keine Unterlagen mehr. Ist alles verbrannt im Feuersturm in Freiburg und stimmte nicht, war alles da. Auch die Karte, die Originalkarte, war mein schönster Augenblick, als ich aus dem Aktenstapel diese Karte rauszog und denke, aha, so kann man auch spazieren gehen am Schauinsland mit einer 1 zu 100.000er Karte. Aber nur einmal.
Hm. Sie haben ja auch erzählt, dass die Geschichte sich für Sie immer weiterentwickelt. Was passiert denn dann noch?
Das letzte Beispiel, vor 2 Monaten bekomme ich eine Mail aus England von jemand, der schreibt, er müsste unbedingt auf den Schauinsland, ob ich ihn führen könnte. Und da habe ich gesagt, ja, kein Problem. Dann kam er mit seiner Frau aus London und ich habe ihn, es war auch im November schon unter Schneefallbedingungen, habe ich ihn da hochgeführt und haben uns unterhalten. Dann stellte sich raus, das ist ein sehr berühmter englischer Dirigent, der also in der Royal Albert Hall spielt und so weiter und so fort, hauptsächlich Dirigent der Filmmusiken, reist auf der ganzen Welt rum, Anthony Inglis heißt er, und der hatte den Lehrer als sein Deutschlehrer im Marlborough College. Und als er die Geschichte jetzt gelesen hat und den Namen hörte, war ihm klar, das ist der, der immer über seine Reisen in Deutschland erzählt hat, aber niemals irgendwas über das Schauinsland-Unglück. Und deswegen wollte er sich das unbedingt angucken und war sehr dankbar dafür, dass ich ihn da hingeführt habe. Und als kleines Dankeschön ist er jetzt in Los Angeles dabei zu gucken, ob man aus der Geschichte nicht einen Film machen kann. So geht das. Das ist nicht das einzige Mal, sondern inzwischen, sage ich mal, kenne ich doch 8 oder 9 Angehörige von überlebenden Schülern. Und ich will auch gucken, dass wir 2026 eine weitere Gedenkfeier zum 90. Jahrestag in Hofsgrund organisieren, dass das nicht verloren geht. Ja.
Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.